Support for the Other Side comes from Yannick, Thibaut and the Mannschaft.
Genau, von uns. Wir produzieren The Other Side seit jetzt fast 3 Jahren in unserer freien Zeit, immer auf dem Sprung zwischen verschiedenen Städten.
Und wir brauchen Hilfe. Einen Sponsor, also jemanden, der Geld dafür zahlt, dass wir jeden Monat die popkulturelle Welt für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, destillieren. Wer unsere Arbeit unterstützt, den unterstützen wir mit Werbung, knapp und liebevoll hier an dieser Stelle, bevor die Sendung losgeht.
Yes! Wenn ihr also jemanden kennt, der eine Firma hat oder vielleicht selbst etwas Geld, great! Schreibt uns einfach eine Mail an hey@popfeuilleton.de.
Und jetzt aus dem Weg, hier kommt der heutige Ausflug auf die andere Seite.
The Other Side. Listen to better radio. I listen to The Other Side.
Oh, you do?
You know the day destroys the night. Night divides the day. Break on through to the other side.
I would like to buy a hamburger.
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 It's not Damburger, hamburger.
I'm not saying Damburger.
Maybe we should stop.
We don't quit. We do not quit. Again, again.
Welcome to the other side.
Hey, salut Thibaut.
Salut Yannick.
Also, im Programm läuft heute blitzartig schoss sie sich in die Timelines der Instagrammer und dabei bekennt sie sich, ich blitze nie. Bevor wir hier aber in markuslandshafte Anmoderation verfallen, hier kommt ein Jan Hofer-mäßiger Satz. Die Fotografin Alina Schessler ist zu Gast auf der anderen Seite.
Yep, und in der heutigen Vorlesung Kulturgeschichte streifen wir durchs Rotlichtviertel. Die Zuhälter sind belesene Burschen mit einem Faible für neue Finanzierungsmodelle. Manuel Fritsch über Verleger mit Nebenjob.
Endlich wieder auf geht's, Thibaut, mit geflickten Jeans und Marienkäfern auf der Brust in Richtung The Other Side.
Willkommen auf der anderen Seite.
Aber zuerst, Tonton Thibaut, was ist die Geschichte des Abends?
Yannick, schauen Sie mal, ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht, ein Foto, wenn Sie diesen Jutebeutel sehen. Was sagt Ihr Bauch? Ein gutes Gefühl? Schlechtes Gefühl?
Es ist arabische Schrift. Oh Gott.
Dieser Jutebeutel möchte Angst machen. Es ist der Stoff, aus dem Propaganda genäht wird. Eine unterschwellige Botschaft, die Menschen verbreiten, wenn sie U-Bahn fahren oder Fahrrad. Ja, was steht denn da, werden Sie mich fragen.
Was steht denn da?
Die Frage muss eher sein, wie steht es da? Die unterschwellige Botschaft ist so unterschwellig, dass sie nicht in den Worten transportiert wird, sondern in den Schriftzeichen. Und es sind eben die arabischen Schriftzeichen. Mhm. Dieser Jutebeutel kommt aus Haifa, einer Stadt in Israel, die verhältnismäßig stark jüdisch und arabisch gemischt ist. Ein palästinensischer Laden, der T-Shirts und Tassen bedruckt, der hat eben auch diese Tasche hergestellt. Oh mein Gott, ist das schwierig. Und diese Tasche wird gerade so sehr gehypt, dass die MacherInnen gar nicht hinterherkommen mit der Produktion. Mit arabischer Schrift rumlaufen ist ein politisches Statement hier auch, nicht nur in Haifa, besonders solange wir noch Innenminister haben, die uns zwar nicht verunsichern wollen, aber immer wieder, das muss echt ein Versehen sein, eine Verbindung herstellen zwischen Islam und Terror, zwischen Araber und Gefahr. Ja, was steht denn da, werden Sie mich fragen.
Was steht denn da?
Eigentlich ist es egal, was da steht, denn die Botschaft richtet sich an die Nicht-Könner, an die Vorurteilsbehafteten. Deswegen könnte ja da auch draufstehen, ich höre regelmäßig The Other Side bei Detektor FM. Auch das würde die Angst vor diesen arabischen Schriftzeichen.
Wie großartig das wäre, wenn das tatsächlich irgendwo, wo, in Jemen?
Nein, in Israel.
In Israel.
Stattdessen steht da, dieser Text hat keine andere Absicht, als Terror in den Herzen derer zu verbreiten, die Angst vor der arabischen Sprache haben. Ja, man kann sich die Botschaft nicht immer aussuchen.
Oh je, aber so schwer war es ja doch nicht.
Was haben Sie mir zu berichten?
Ja, im Sommer wurde ja allerhand beschädigt, zum Beispiel das Sicherheitsgefühl der Deutschen.
Oh.
Auch ein Kreuzworträtsel-Kunstwerk war dabei, das von einer Rentnerin ausgefüllt wurde. Aber auch in Österreich wurde etwas beschädigt. Und zwar habe ich gelesen, dass eine 25-jährige Frau in der Steiermark unheimlich gerne Autos mit ihrem Schlüsselbund zerkratzt. Eine Geschichte, die natürlich vor allem hier in Deutschland für Entsetzen sorgt. Oh mein Gott, die teuren Autos. Die österreichische Polizei geht davon aus, dass es bereits über 1000 Autos sind. Was das wohl für eins Geld kostet, werden Sie mich fragen.
Aber mutwillig.
Mutwillig.
Die andere hat es ja aus Versehen gemacht, die Nürnbergerin, die da dieses Kreuzworträtsel ausgefüllt hat.
Richtig. Die Frau ist der Polizei auch bekannt, dort in der Steiermark. Wo ist also das Problem? Sperrt sie doch ein. Der Twist der Geschichte ist, dass die Polizei zugeben musste jetzt, dass die Frau sich nicht einfach festnehmen lässt, weil sie nämlich psychische Probleme hat und erst ab einem richtigen Vergehen sozusagen ins Kittchen darf. Ansonsten sei der Polizei die Hände gebunden. Ich finde, investigative Kulturreporter sollten jetzt herausfinden, warum die Frau besonders 1, schwarze Autos zerkratzt und 2, warum sie ständig ein anmutendes Zickzackmuster wählt. Vielleicht steckt ja da mehr dahinter.
Vielleicht auch eine unterschwellige Botschaft.
Vielleicht. Es ist Zeit für die eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz.
Das Zapping, komponiert vom Schurken Vincent Rassfeld.
Unsere subjektive Veranschaulichung dessen, was im vergangenen Monat genau hier auf den Detektorbytes gesagt wurde. Das Zapping also des August-Programms, wo die Zeichen standen auf Sport weltweit, Hetze national, so sei es. What's in the box?
Hallöchen!
Hoch, Herr Freud.
Ich hoffe, Sie haben sich eine Stulle geschnappt und eine warme Milch eingegossen und müssen bei diesem Schietwetter nicht nach draußen.
The first Olympic Games ever held in South America.
Olympia.
Ja, vor allem erstmal Olympia.
Wir haben sehr, sehr viel über Olympia in den letzten Wochen gehört.
Auch nach Rio de Janeiro.
Olympia lässt uns hier nicht ganz los.
Ja! Hauptsache, Sie hören es irgendwie.
Die brasilianischen Fans verhielten sich nicht immer wie echte Sportsmänner oder Frauen.
Über den Stinkefinger reden wir gleich.
Also ganz kontroverse Geschichten.
Wenn andere Nationen, also andere Sportler da teilweise minutenlang ausgepfiffen und ausgebuht wurden, das war dann schon nicht mehr so schön.
Derjenige, der sich nicht wehren kann, der kriegt's halt auf den Deckel.
Wie ist das denn mit den Sicherheitsmaßnahmen? Sind die deutlich spürbar?
Von der WM zur Olympia hat sich dann doch die Terrorangst verbreitet und so sieht man jetzt vor allem viel Militär.
Abseits von Superstars wie dem Schwimmer Michael Phelps oder dem Sprinter Usain Bolt, verdient nicht jeder Spitzensportler auch wirklich ein Spitzengehalt.
Deutschland zahlt für ein Gold 20.000 Euro. Im Iran gibt es Goldschuhe, einen Geländewagen und ein Grundstück zur Bebauung.
Und? Ja, ich muss kurz schlucken, ne? Weiß Bescheid.
Eine große Enttäuschung ist schon dabei diese Woche, so viel kann ich Ihnen verraten.
Trotz Dopingskandal werden wir scheinbar doch russische Athleten bei den Olympischen Spielen in Rio zu sehen bekommen. So hat das Internationale Olympische Komitee gestern entschieden.
Zombies, ein bisschen Glitter, ein bisschen Farbe.
Kann man hier nur sagen, also das IOC hat eine katastrophale Entscheidung gefällt.
Ein zynischer Abschied. Was bleibt von Olympia?
Wir brauchen einen neuen Sport, wir brauchen eine neue Sportbewegung und da gehören diese Männer eben nicht mehr dazu.
Außerdem reden wir über eine wunderbare Freizeitbeschäftigung.
Schauen wir auf Mandy Berlin.
Die sollte man wahrscheinlich kennen, oder? Ist die Welt, ist sie sehr bekannt?
Die, wenn man bestimmte Vorlieben hat, sollte man die vielleicht doch kennen.
Namen kann ich mir nämlich nicht gut merken, wie du schon gemerkt hast.
Wir sagen nur so viel, Stranger Things ist eine Mystery-Serie, es kommt ein Monster drin vor
und es gab ja einen unglaublichen Hype im Vorfeld.
Was würdet ihr denn sagen, macht die Serie so besonders?
Also diese 80er-Stimmung, die wird da sehr krass und gut eingefangen. Das funktioniert aber tatsächlich auch, wenn man diese ganzen Referenzen nicht kennt.
Aber wer jetzt abschaltet, der macht einen Riesenfehler.
Darüber hinaus geht es in der heutigen Sendung um Pflaumen.
Die rechtsradikale identitäre Bewegung wird nun offiziell vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet.
Und bringt denen dann halt bei, wie doll man so mit einer Peitsche auf den Hintern hauen darf und was man sonst noch so alles machen kann.
Was die machen, sind halt sehr popkulturell aufbereitete provokative Aktionen.
Dann der Rechtsextremismus für die Generation Flashmob.
Es klingt einfach schöner, wenn man sagt, wir verteidigen das Abendland. Das klingt schöner als Deutschland den deutschen Ausländer raus.
Eins ist es gewiss nicht, erotisch.
Welche akute Gefahr geht denn von der identitären Bewegung aus? Wie ernstzunehmend ist sie denn?
Es geht schon langsam in Richtung Bedrohung und Gewalt.
Höchste Zeit zu handeln.
Und wir haben natürlich noch mehr.
Die werden nämlich immer weggedisst.
Ich sag tschüss, bin raus, machen Sie es gut.
Ja, ich sag, die Geschichte geht es vor einmal. Klein Jan, klein Dennis und ein Basketball. 14 Jahre alt und ein Haar im Sack. Aber die größten Klappen in der ganzen Stadt. In Turnschuhen an Spitze. Denn die Füchse von der Elbe wollen raus aus der Kälte. Hatten kein Ziel, aber fuhren los. Große Beats, keine Studios.
Das waren einmal die Beginner, die in Es war einmal ihr Dasein abfeierten. Ja, auch die waren mal absolute Beginner.
Innerhalb einer Stunde errappen sie mehr als 20 D-Mark.
Und jetzt, es war einmal bei Detektor FM.
Was der Märchenonkel Yannick versucht uns zu sagen, jetzt kommt die Perle aus dem Detektor FM Archiv.
Genau, Thibaut. Und im Archiv brennt im August 2016 eine Geburtstagskerze.
Puh, das ist immer gefährlich im Archiv.
90 wäre der eine Papa von Asterix am 14. August geworden, wäre er nicht schon in den 70ern gestorben. Dass Asterix seinen einen Papa überlebt hat, ist schön und traurig zugleich. Wir schreiben den 28. September 2011 und sind vom Rewind verwehnt.
When it's so nice, we play twice a week.
Wann ist ein Künstler eigentlich in dem Alter, in dem er ohne Reue sagen darf, je ne regrette rien? Albert Uderzo ist 50, als sein gefertigtes Kini zu den Hinkelsteinen gelegt wird. Uderzo, der Zeichner, und Goscinny, der Autor, waren sie. Die Schöpfer der Asterix-Comics. Und plötzlich war er tot, der Autor. Und Foucault hatte damit nichts zu tun. Albert Uderzo ist 78, als der Band Gallien in Gefahr erscheint, in dem unter anderem ein UFO auf der Erde landet und sich Außerirdische mit Asterix und Obelix gegen böse Mächte verbünden. Gallien schafft sich ab. 2011 übergibt Uderzo 34 Jahre nach dem Tod von Goscinny das Zeichnen wieder anderen. Detektor FM führt in diesem Jahr ein Interview mit einem Fan, der selbst Zeichner ist. Attack aus Berlin. Albert Uderzo ist 84, als er die Feder niederlegt, und er bereut nichts.
Die beiden haben diese Figuren zusammen entwickelt. Uderzo war der Zeichner, Goscinny der Autor, der die Texte und die Geschichten auch geschrieben hat. Und nachdem der 1977 gestorben ist, hat der Zeichner alleine weitergemacht. Und es ist seither tatsächlich umstritten. Also ich sag mal, die puristischen Fans sagen, seither ist es bergab gegangen.
Ja, kann man, also ich meine, gibt ja auch der Zeichner selber zu, dass es halt nicht mehr so ist wie vorher, ne? Und er hat sich ja auch erstmal nach dem Tode, ich glaube, 2 Jahre erstmal Zeit genommen, und dann hat er wohl doch nochmal angefangen, und ich habe selber erst die Geschichten geschrieben, und dann, ich glaube, heute ist es so, dass er die nur noch vorgezeichnet hat, und dann hat es, glaube ich, dann 2 Leute haben das gemacht, die es dann nachgezeichnet haben und dann, glaube ich, auch die Farben koloriert haben.
Also einer zeichnet die Figuren, ein anderer koloriert die, wieder ein anderer ist für den Hintergrund verantwortlich. Wie sehr kann man denn überhaupt dann noch bei Asterix im konkreten Fall davon sprechen, dass ein Zeichner tatsächlich die Figuren prägt?
Ja, bei Asterix werden die schon sehr geprägt von dem Zeichner Uderzo. Also auf jeden Fall, also da waren keine, also er hat zum Schluss, hat er, ich glaube, der ist 81, der hat nur noch so Skribbles gemacht, und danach haben die natürlich so versucht, so einen Strich anzueignen. Wiederum denke ich auch, dass natürlich was passiert ist mit dem Tod vom Autor, dass natürlich das Universum so auf einmal von Asterix, was ja sehr stabil war, also spielt ja in so einem kleinen Ort, und dann kamen immer kleine Veränderungen, aber wenn dann zum Schluss ist es ja dann so ausgeufert mit Außerirdischen und Asterix und Obelix dann, ich glaube beim letzten Band, wo sie ganz alt waren und wo eigentlich dann schon viel genommen wurde. Okay. Es schockt eigentlich nicht mehr.
Bist du denn selber auch Asterix-Fan mal gewesen oder guckst du da eher noch?
Immer noch, außer jetzt so die Neuen, die nehme ich gar nicht mehr so wahr. Die werden mit einem großen Bramborium immer angekündigt irgendwie und waren eigentlich, wie gesagt, das für mich war also seit dem Tode von dem Autor ist eigentlich das nur bergab gegangen und eigentlich immer schlimmer, und man will sich das gar nicht mehr reinziehen. Auf einer anderen Art denke ich manchmal, also so die letzten Sachen, die ich gelesen habe, wo die dann auf einmal plötzlich Asterix und Obelix altern, eigentlich das, was man sich immer gewünscht hat in den früheren Serien irgendwie, ja, ist natürlich auch eine Radikalität vom Zeichner, der dann sagt, scheiß drauf, also er macht das jetzt einfach. Natürlich auch bewundernswert, also dass er einfach da gar keinen Respekt mehr hat vor seinen eigenen Figuren. Ne?
In 3 Minuten empfangen wir, nein, halt, sie ist ja schon da. Hallo, Alina Schessler.
Hi.
Und willkommen auf den Detektor Bytes. Wir haben ein paar klassische Kennenlernfragen an Sie. Was ist denn Ihr Lieblingsfilter auf Instagram?
Ich glaube, er heißt Aden oder Aiden, keine Ahnung.
35er oder 58er? Nee, 35er oder 85er Objektiv bei der Kamera?
35er.
Dortmund oder Wuppertal?
Schwierig.
Zelt oder Hotel?
Zelt.
Lieber mal Angela Merkel fotografieren oder Heidi Klum?
Heidi Klum.
Wieso nicht Angela Merkel?
Ich weiß nicht. Ich bin nicht so, also Politik liegt mir nicht ganz so gut, würde ich sagen.
Machen Sie doch mal ein Klickgeräusch Ihrer Kamera nach.
Haben Sie schon mal ein Bild schwarz-weiß umgewandelt, um es zu retten?
Ja.
Vervollständigen Sie doch mal den Satz. Der Fotograf Paul Ripke ist für mich
eine sehr authentische Person.
Welches Körperteil muss man am häufigsten photoshoppen?
Angelehnte Arme.
Was macht man da?
Die sehen immer so dick aus, wenn man die anlehnt. Kann man die dünner machen.
Trinken Instagrammer tatsächlich immer nur Smoothie?
Also ich nicht.
Also alles fake auf Instagram?
Ich bin nicht ein Instagrammer, ich glaube nicht. Also ich weiß nicht.
Danke, Alina Schester. Gleich gibt es dann noch die Möglichkeit für längere Antworten. Doch vor dem Interview ein Lied, das 2003 angeblich 40% der Ostdeutschen summen konnten. Alina, eine letzte noch. Lieber einen Filmriss oder einen Film vergessen?
Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau.
Nina Hagen, die Du hast den Farbfilm vergessen schmetterte. Ja, ja, den Farbfilm. Wer benutzt heutzutage schon noch Digitalkameras? Sie etwa?
Ich glaube, dass das Internet ein Hype ist und dass dieser Hype, der geht es schon seit 8 Jahren und ich glaube, dass dieser Hype jetzt noch zwei oder drei Jahre hält, aber irgendwann ist es vorbei und dann werden die Leute wieder auf andere Technik umsteigen.
Vor ein paar Monaten. Die Fotografin Alina Schessler kann nicht schlafen. Vermutlich hat sie gerade ein paar Bilder hochgeladen und wartet auf Feedback aus dem Netz. Vielleicht kam sie auch gerade von einer Reise wieder. Und weil sie Unmengen von Fotografen auf Facebook abonniert hat, spült ihr der Algorithmus eine Ausschreibung in die Timeline von Paul Ripke. Er sucht junge Fotografinnen und Fotografen für ein Stipendium in L.A. Eine Woche. Es ist spät und Alina tippt.
Hey Paul, das hier ist eine hochoffizielle Bewerbung um das Stipendium für deine Ripcademy. Ich heiße Alina Schessler, bin 22 Jahre alt und Designstudentin an der FH Dortmund. Ich habe mich noch nie für ein Stipendium beworben, weshalb das hier etwas unstrukturiert rüberkommen könnte. Also, womit fange ich an?
Alina Schessler, hello again.
Hi.
Wo fängt man denn an?
Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil erst wusste ich gar nicht, ob ich mich überhaupt bewerben sollte. Ich war auch eigentlich schon zu alt. Also in der Ausschreibung stand, ich glaube, bis 20 konnte man sich bewerben. Ich war zu der Zeit 21, aber ich dachte mir, versuch es einfach trotzdem mal. Und ja, ich lag einfach so im Bett und dann kamen mir einfach irgendwie so ein paar Sätze in den Kopf, so die ich ganz lustig fand und die ich irgendwie schreiben würde. Und dann hat sich daraus irgendwie so ein Text ergeben.
Und womit hat er angefangen, dieser Text?
Meinst du nach den Sätzen, die ich gerade vorgelesen habe? Ja, ich habe so ein bisschen über mich erzählt und ich fand es auch wichtig zu sagen, warum ich das gerade bei ihm machen möchte und nicht bei irgendeinem anderen Fotografen und ja, so ein bisschen persönlich. Und ich meine, wer den Paul kennt, der weiß halt auch, dass du da nicht jetzt was total Normales schreibst, sondern halt das Ganze schon ein bisschen lustig sein sollte.
Und das ist dann auch vollkommen egal, ob man das nachts irgendwie auf dem Bett, auf dem Handy tippt oder irgendwie um 8.30 Uhr morgens vielleicht bei einem Kaffee und einem Schlips an. Hauptsache, es ist irgendwie authentisch.
Ja, ich glaube, da ist ja jeder so anders. Und bei mir ist es manchmal so generell, wenn ich irgendwas schreibe, manchmal dann hast du wirklich gerade so diese Sätze im Kopf und dann musst du es auch direkt aufschreiben. Ich hätte dann nicht irgendwie am nächsten Morgen dasselbe schreiben können, glaube ich.
Es kam dann so über sie.
Ja, ich hatte einfach gerade diese ganz witzigen Sätze im Kopf und die habe ich dann einfach direkt aufgeschrieben. Und ich hatte jetzt auch nicht, also ich dachte ja nicht, dass ich wirklich bekommen würde, deswegen ich dachte, ich versuch's einfach, mach das jetzt einfach eben schnell am Handy und wenn es was wird, dann cool. Und damit habe ich aber natürlich nicht gerechnet.
Aber sie haben es dann bekommen, das Stipendium, und ja, fliegen dann nach LA zu Paul Ripke, den man ja so ein bisschen als den Pop-Fotografen vielleicht gerade bezeichnen kann. Er hat zum Beispiel die Fußballmannschaft in Rio abgelichtet, ist irgendwie mit Stars unterwegs wie Materia oder Joko Winterscheid. Ist das irgendwie so eine Art Vorbild für Sie oder wie würden Sie so Ihre Beziehung zu ihm beschreiben?
Ja, kann man schon sagen, weil was ich an ihm sehr toll finde, ist die Art, wie er mit Menschen umgeht beim Fotografieren. Also es sind jetzt gar nicht mal, also ich würde jetzt nicht sagen, Paul Ripke macht jetzt von irgendwie vom Bildaufbau die allerkrassesten Bilder, sondern seine Bilder leben meiner Meinung nach halt davon, dass er sich Sachen traut, die sich andere nicht trauen. Und so, da würde ich auch gerne hinkommen, weil ich auch eigentlich so relativ, also ich würde mich eigentlich als schüchtern bezeichnen, so ein bisschen. Und ich merke halt, dass es bei mir auch jetzt so durch das Fotografieren ein bisschen besser geworden ist, dass ich offener bin zu Menschen. Und aber natürlich würde ich mich noch lange nicht die Sachen trauen, die auch Paul Ripke gemacht, um irgendwie an das Foto zu kommen. Irgendwie
erzählt, was trauen ja, Sie sich nicht, was Paul sich traut?
Was er ja mal erzählt hat, was mir so auch im Kopf geblieben ist, jetzt bei der WM, dass er durfte ja gar nicht auf dem Rasen herumrennen und er ist dann halt einfach über den Zaun geklettert und ist halt auf den Rasen gerannt und es war ihm halt auch egal, was, ob dann jetzt ein Security-Mann kommt. Und ich glaube, dass ich da schon noch Hemmungen gehabt hätte und mich das nicht getraut hätte.
Ach, er war dieser Fan, der zu Ronaldo gerannt ist, zu Cristiano Ronaldo.
Nein, das war eine andere Geschichte.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Es gab so einen Fan, der zu Cristiano Ronaldo gegangen ist, okay, und ein Selfie mit ihm gemacht hat. Aber
ja, Sport und Thibaut ist nicht die beste Freundschaft. Aber nach Ripke ist es ja auch schon die zweite Bewerbung, die irgendwie so geklappt hat, habe ich gehört. Bei André Jostlin, heißt er so? Wird er sogar ausgesprochen? Vielleicht.
Vielleicht, vielleicht auch nicht.
Juslan könnte man sagen.
Könnte man auch sagen. Haben Sie schon, auf jeden Fall haben Sie da schon so einen ähnlichen Coup gelandet. Sie sind da auch bei einem Workshop von ihm gelandet.
Nee, das war kein Workshop. Wir waren einfach nur so unterwegs und wir hatten irgendwie noch einen Platz im Auto frei und ja, dann hatte er halt gefragt, so ja, wer hat Lust mitzukommen und dann habe ich auch einfach geschrieben und irgendwie, ja.
Aber ist das so ein Spleen von dir, einfach mal so Fotografen zu schreiben und dann mal so gucken, was passiert?
Ja, ich denke mir, warum nicht? Also auch jetzt in meinem Freundeskreis sind super viele Fotografen, die ich auch einfach nur irgendwie übers Internet kennengelernt habe, weil man halt die Bilder gegenseitig irgendwie cool findet und dann schreibt man sich halt an und daraus entstehen dann halt irgendwie Bekanntschaften oder Freundschaften und sowas finde ich immer cool, wenn ich jetzt jemanden auf Facebook sehe, also die Bilder, wenn ich die cool finde, dann finde ich es auch interessant, die Person kennenzulernen.
Sie interessieren sich für Personen, nicht nur für die anderen Fotografenpersönlichkeiten, sondern auch für die Personen, die sie fotografieren, weil alle drei Fotografen, Jocelyn, Ripke und Sie, haben gemeinsam, dass Sie sehr, sehr viele Menschen fotografieren. Bei Ihnen sind sehr, sehr viele schöne Menschen, finde ich. Menschen in ihrer Wohnung, Menschen, die sich freuen in irgendeiner alltäglichen Situation. Ich habe mir ganz, ganz viele Fotos von Ihnen natürlich angeschaut, bevor wir uns heute getroffen haben. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt würde ich gerne auch was anderes sehen. Jetzt würde ich auch gerne mehr zum Beispiel Landschaften sehen. Sie haben ein bisschen was auch gepostet von Urlaubsreisen, so Reportagereisen. Haben Sie Lust, auch wegzugehen, vielleicht ein Stück weit von den Menschen und ein bisschen mehr Natur zu zeigen oder andere Settings?
Ich fotografiere tatsächlich auch sehr viel Natur, also wenn ich jetzt unterwegs bin schon. Aber also ist halt dann immer die Frage, so was fotografiere ich und was lade ich jetzt hoch? Und ich weiß nicht, oft entscheide ich mich dann doch für die Fotos, wo dann trotzdem noch irgendwie ein Mensch mit drauf ist, weil irgendwie habe ich dann zu dem Bild einen persönlicheren Bezug, habe ich das Gefühl. Bei so Landschaftsfotos denke ich mir immer, die sind zwar sehr schön, aber manchmal habe ich Angst, dass es eher wie so ein Postkartenmotiv dann rüberkommt. Und wenn dann halt noch irgendwie eine Person da ist, die vielleicht noch eine Emotion zeigt oder so, habe ich das Gefühl, dass es irgendwie was Persönlicheres ist.
Bei dem, was Sie da beschreiben, muss ich an, tut mir leid, aber ich muss an Kriegsfotos denken, weil da sind Personen und da sind die Emotionen für mich sehr, sehr stark. Können Sie sich sowas auch vorstellen? Das wäre ja sehr weit weg von dem, was ich bisher von Ihnen gesehen habe.
Also das ist jetzt schon ein hartes Thema, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich möchte lieber schöne Emotionen einfangen. Also ich möchte eigentlich glücklich sein beim Fotografieren und auch wenn ich mir die hinterher anschaue, ich glaube, da würde ich ungern sowas sehr Negatives fotografieren.
Und auf Ihren Bildern sieht man ja eben diese schönen Menschen, diese wunderschönen Menschen, auch ziemlich oft eben auf Instagram, da laden Sie auch Ihre Bilder hoch. Ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin da immer fasziniert natürlich von diesen sehr schönen, sehr, sehr, sehr schönen Menschen. Aber gleichzeitig schleicht sich dann bei mir auch so ein kleines Gefühl immer von diesem, ach ja, das ist ja schön, und aber mein Leben und dieses Ästhetische, dieses sehr, sehr, ja, vielleicht auch Perfekte, was da teilweise auf Fotos auf Instagram, aber auch auf Ihren Fotos vor allem abgebildet wird. Können Sie das verstehen, dieses Gefühl, dass man da so ein bisschen, ja, vielleicht fast wehleidig auf diese Bilder blickt?
Meinst du das jetzt in Bezug auf die Person, wie die aussehen, also das Äußerliche, oder eher irgendwie?
Sowohl als auch, also sowohl die Person, als aber auch vielleicht so dieses Setting, diese teilweise haben sie ja zum Beispiel jetzt für den Urban Outfitters Blog fotografiert, eine Wohnung, glaube ich, in Köln-Ehrenfeld,
ja.
Wunderschön eingerichtet, sehr hipsteresk, wie man vielleicht sagen würde. Und dann sitzen wir hier so zwischen in einem WG-Zimmer auf einer roten, etwas abgetragenen Couch und machen
hat
einen
doch Podcast.
Auch was. Hat auch was, ja, aber es ist natürlich was anderes. Verstehen Sie dieses
Gefühl? Ja, also man muss sich natürlich im Klaren darüber sein, dass auf Instagram und so weiter, man lädt natürlich nur das hoch, was einem jetzt auch besonders gefällt. Und natürlich werden zwischendrin vielleicht auch Wohnungen, die ich fotografiere, die nicht so aussehen. Aber ich lade natürlich auch das hoch, was mir persönlich gefällt. Also da sollte man sich natürlich immer auch drüber im Klaren sein, dass es nicht alles so ist, wie es dann vielleicht scheint. Aber andererseits, ich denke mir halt, wenn es jetzt irgendwie um Lifestyle oder sowas geht, dann hat das ja auch jeder selbst in der Hand, wie er sein Leben gestalten möchte. Und wenn jetzt jemand neidisch ist, weil er irgendwie
Das ist kein Neid, ne, von meiner Seite.
Nee, so habe ich das auch
wollte
nicht
aufgefasst. Wollte ich nur noch.
Nee, so habe ich es auch nicht aufgefasst. Aber ich meine nur, wenn oft denkt man sich so, ja, die Person ist so oft weg oder so. Und dann denke ich mir, ja, warum fährst du dann nicht selber weg?
Mhm. Also für Sie ist es eher so eine Art Inspiration, vielleicht auch das eigene Leben schöner zu gestalten und vielleicht auch schönere Bilder zu machen, wenn Sie Fotos von anderen Fotografen sehen. Sie haben ja angeblich jeden gehypten Fotografen auf Instagram und Facebook abonniert. Ist das richtig?
Habe ich das so gesagt, ja.
Steht irgendwo im Internet, ja. Und im Internet stimmt immer alles.
Okay, ja, okay. Ja, ja, dann wird das wahrscheinlich stimmen.
Aber ist das so eine Inspiration, ganz kurz noch, Thibaut, ist das so eine Inspiration für Sie, dann auch von anderen Fotografen zu lernen?
Ja, ich schaue mir schon gern halt vieles an und ich glaube schon, dass man auch dadurch lernt.
Mhm. Thibaut möchte jetzt eine Frage stellen.
Ja, es steht noch was anderes im Internet, was bestimmt auch so stimmt. Janik, ich weiß nicht, ob Sie das auch gelesen haben. Alina Schessler hat in einem Interview gesagt, wie sie sich ein gelungenes Shooting vorstellt, nämlich am besten irgendwo abhängen und Fotos so nebenbei, ungezwungen und vielleicht auch in Kombination mit Pizza. Sie haben vorhin Fotos von Alina gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das mit dem Ungezwungen so gut hingekriegt haben. Deswegen fragen wir Alina, wie macht man das denn? Wie kriegt man denn so eine Vertrauensbeziehung zu der Person hin, die man fotografiert?
Naja, ich finde es halt sehr wichtig, dass man sich auch einfach gut versteht und dass es jetzt nicht so abläuft, ja, okay, man kommt in die Wohnung, so, jetzt werden Bilder gemacht und fertig, sondern dass es halt, ja, dass man halt zusammen abhängt und sich unterhält und dann macht man halt nebenbei Fotos, dass man einfach auch zu zweit eine gute Zeit hat und ich glaube, dass man das dann auch auf den Fotos sieht, wenn man wenn man halt vertraut miteinander ist.
Yannick hatte Ihnen jetzt keine Pizza angeboten, aber immerhin was zu trinken, bevor es zu fotografieren geht. Hat er irgendwas fundamental falsch gemacht? Haben Sie noch Tipps für ihn?
Nee, ich werde einfach nicht gerne fotografiert.
Ja. Ist das so schlimm?
Ja, sehr schlimm.
Warum ist das schlimm? Wegen dem Ergebnis oder wegen dem Prozess des Fotografieren, fotografiert Werdens?
Also es ist wahrscheinlich ein bisschen paradox, dass man anderen sagt, was sie tun sollen vor der Kamera und dann kann man es selber nicht. Aber ich sehe mich einfach nicht gerne auf Fotos und ich fühle mich auch sehr unwohl, wenn ich vor einer Kamera stehe. Mhm.
Es gibt diesen großartigen Kinofilm im Moment, Toni Erdmann heißt er, von Maren Ade. Und da ist die Hauptfigur Winfried Conradi und das ist so ein älterer Herr, ein Vater, der seine Tochter sozusagen wieder so ein bisschen in sein Leben holen will, der den Anschluss verpasst hat, so ein bisschen, weil die Tochter Karriere gemacht hat. Und er bedient sich mehrerer Gadgets, um Situationen, die bierernst sind, aufzubrechen. Zum Beispiel hat er ein ganz wunderbares Spaßgebiss, was er sich dann so hier in die Zähne rein. Und dann sagt er, ich bin Toni Erdmann und hat ganz schiefe Zähne und so weiter. Einfach um diese Gezwungenheit von Situationen, die es vielleicht auch beim Fotografieren teilweise gibt, aufzubrechen. Haben Sie auch so Gadgets?
Nee. Gute Idee eigentlich.
Sind Sie einfach nur eine gute Smalltalkerin dann? Ist doch so schwer.
Ja, ich finde auch Smalltalk sehr schwer. Also es gibt halt Personen, bei denen es ist einfacher und bei anderen nicht. Und es kommt dann echt so ein bisschen drauf an, aber irgendwie, ich weiß nicht.
Aber Sie haben ja jetzt auch nicht nur gute Freunde von sich fotografiert. Sie haben ja wildfremde Leute angerufen, haben gesagt, hey, ich würde gerne ein Foto von dir machen. Wie macht man sowas? Wie ruft man da Leute an und sagt, hey, ich will dich gerne fotografieren?
Ja, meistens schreibt man die Leute eher an, ne? Also über Facebook oder Instagram kann man ja schon viele Leute irgendwie erreichen und ja, dann trifft man sich halt und dann macht man halt Bilder. Aber es ist schon schwierig am Anfang gewesen, wenn man halt nicht so ein offener Mensch ist und dann halt mit komplett fremden Leuten sich zu treffen und Fotos zu machen. Aber es wird halt irgendwie immer besser. Also jetzt habe ich auch nicht mehr so die Hemmung, irgendwie jemanden auf der Straße anzusprechen. Das hätte ich so vorher, glaube ich, nicht gemacht.
Sie sagen, Sie fotografieren eigentlich erst seit 1,5 Jahren so richtig, seit einem Uni-Seminar.
Ja.
Jetzt haben Sie aber schon ein beachtliches Portfolio. Man kann sich auf Ihrer Seite anschauen, was für Hochzeiten Sie alle fotografiert haben. Den ganzen Sommer waren Sie damit beschäftigt, jetzt immer noch. Sie hängen jetzt nicht nur mit Models ab, bevor Sie die fotografieren, mit irgendwelchen Leuten, die Sie fotografieren, sondern Sie hängen auch mit großen Fotografen ab. Haben Sie auch das Gefühl, dass das wahnsinnig schnell ging, das alles? Das Gefühl habe ich nämlich.
Das ist aber nur ein Gefühl, Tibo.
Ich weiß nicht, also ich sehe mich jetzt nicht als so krasse Fotografin, deswegen ist es irgendwie alles so gekommen. Ich finde es auch super cool. Es freut mich auch mega, dass so dieser Erfolg in Anführungszeichen kam, dass mir halt, dass ich so viel positives Feedback bekommen habe, auch nach diesem Paul Ripke-Ding. Irgendwie, mir haben so viele nette Leute geschrieben und ich war echt so überwältigt von dieser Nettigkeit, die mir entgegenkam und das freut mich einfach total. Aber ja, ich bin gespannt, was noch kommt und es war schon eigentlich eine kurze Zeit, ja schon. Aber es ist wahrscheinlich, weil ich vorher auch schon irgendwie relativ viel gemacht habe und ich denke immer, dass man erst viel säen muss, um dann hinterher zu ernten.
Im richtigen Moment, dann ja, am richtigen Ort
sein. Genau, also es dauert halt seine Zeit, aber wenn man sich Mühe gibt, dann zahlt sich das halt irgendwann aus. Und ich hoffe, dass es bei mir jetzt so gekommen ist.
Ganz schön ist auch, dass das Internet sich dann so einer ganz neuen Seite eben auch zeigt, wo jetzt sehr viel Hate Speech und so weiter immer in Diskussion war. Habe ich so das Gefühl, dass bei Fotografen immer alles so ein bisschen schöne Bilder, oh, wie schön. Und also
es werden ganz viele Herzchen geschrieben.
Ja, genau. Also. Mussten Thibaut und ich mit Bedauern feststellen, dass.
Mit Bedauern? Wieso mit Bedauern?
Ja, weil eben die Journalisten ja doch eher angegangen werden für alles, was so auf Facebook passiert.
Es wird schon auch gelästert. Ich glaube, das ist überall so.
Was wird da so gesagt?
Ja, es wird halt oft irgendwie, der hat dem und dem was nachgemacht und so. Aber ich weiß nicht, also ich versuche mich da irgendwie rauszuhalten, weil ich finde es halt, so negative Stimmung ist immer ein bisschen unnötig.
Absolut. Deswegen verbreiten wir auch hier sehr, sehr gute Stimmung. Und ich würde ganz gerne noch ein Zitat in den Raum werfen, und zwar vom Porträtfotografen Peter Lindberg.
Steht im Internet, stimmt so?
Stimmt so, steht im Internet, wikiquote.org, den Sie auch mögen, Peter Lindberg. Der hat mal gesagt, was mich interessiert, ist diese gewisse Wirklichkeit hinter der Fassade. Also Peter Lindberg auch Porträtfotograf. Können Sie sich damit identifizieren, dass es Sie auch so interessiert, was so hinter dieser Fassade ist?
Ja, auf jeden Fall. Also die Fotos, die ich am schönsten finde, das sind halt nicht die Fotos, wo man gerade posiert, sondern man muss halt irgendwie versuchen, die Person dazu zu bekommen, dass sie einfach sie selbst ist und dass sie einfach irgendwas machen. Ich finde es auch dann schwierig beim Fotografieren. Man hat ja irgendwie ein paar Standardposen, sagt man dann, ja, stellt euch so und so hin. Aber dann versucht man trotzdem noch irgendwie durch, ich weiß nicht, durch irgendeinen Witz oder irgendwie die Person dann wieder davon wegzuholen. Und das ist, glaube ich, auch das, was er meint, so dass man, dass er versucht, die Person echt zu fotografieren.
Beim Fernsehen sagt man, glaube ich, dass die besten Interviewszenen immer in den letzten 3 Minuten kommen. Oder sogar, wenn das Mikro und die Kamera dann schon aus sind. Ist das beim Fotografieren vielleicht ähnlich?
Ja, schon oft auch. Also die ersten Fotos, die man macht, sind, glaube ich, oft, also die, die nicht gut sind. Weil man dann halt erstmal reinkommen muss und dann sind es oft sogar echt die letzten Bilder, die am besten sind.
Mhm. Wir haben jetzt über die Fassade geredet, die Menschen vielleicht aufrechterhalten. Was so ein bisschen fassadenlos sein soll, ist ja dieses neue Netzwerk. Es existiert, glaube ich, seit einem Monat habe ich davon gehört, Snapchat. auch wenn Snapchat jetzt versucht, immer mehr so diese ganze Erinnerungsfunktion und so weiter einzuführen, es ist ja eher so das direkte Netzwerk. Man macht ein Foto und lädt es direkt hoch ins Internet. Ist das irgendwie für Sie auch interessant, als vielleicht eher so bearbeitendere Fotografin, die Bilder, die man nochmal drüber sieht? Und
Also ich habe Snapchat, aber ich benutze es irgendwie nicht, weil ich es komisch fand und damit nicht so klar kam. Also ich bin oft genervt von Snapchat, also von den Leuten, die Snapchat benutzen. Deswegen glaube ich, dass ich es nicht auf die Art und Weise benutzen würde. Also es gibt ja jetzt bei Instagram auch diese Story-Funktion. Mhm. Was ich halt ganz cool finde, dass man vielleicht viel einfacher, also auf einfachem Weg so Making-of-Sachen zeigen kann. Das wäre halt auch was mich bei anderen interessieren würde, was ich mir auch anschauen würde. Aber ich möchte mir halt auch nicht anschauen, was irgendwie Hans und Franz morgens frühstückt.
Dabei ist es wahrscheinlich lecker, ja.
Ja, aber es ist halt so Zeitverschwendung, ne? Also finde ich jetzt.
Auf Ihrer Facebook-Seite haben Sie aber die Leute, die da mitlesen, den haben Sie einen Einblick gewährt in Ihren Festplattenwust, den Sie zu Hause rumliegen haben, und haben gefragt, wie zum Teufel mache ich das, damit ich nicht immer auf den 17 Festplatten, die ich habe, das richtige Foto suche. Haben Sie da eine bessere Lösung gefunden inzwischen?
Ich unterhalte mich oft mit Leuten darüber, aber das ist sowas, was man so vor sich hinschiebt, weil man da irgendwie nicht so Lust drauf hat. Man will eigentlich nur Fotos machen und bearbeiten und das war's. Und ja, ich muss mich damit auch mal wieder befassen. Also das Thema ist noch nicht.
Schon mal ein wichtiges Foto verloren?
Richtig verloren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte es mal irgendwann, dass ich die RAW-Datei nicht mehr hatte und das dann nur noch in einer kleinen Größe hatte. Das war nicht so schön, aber.
Bevor wir unseren Hörern jetzt RAW-Dateien erklären müssen, wollen wir mit Ihnen nochmal auf die Ereignisse des Sommers blicken. Und zwar anhand von Fotos. Fotos und Radio schließt sich gelegentlich aus, sagt man. Aber wir haben die ikonischsten rausgesucht, die ikonischsten Bilder, die meisten unserer Hörer sicher gesehen haben. Und wer sie nicht kennt, haben wir sie natürlich auf unserer Seite online verlinkt. Und wir fangen an, ich muss kurz umbauen, mit Usain Bolt. Usain Bolt, wie er beim 100 Meter Halbfinallauf über die Ziellinie sprintet, mit einem Grinsen auf dem Gesicht.
Er ist so eine komplette Länge vor den anderen. Er grinst und die anderen gucken angestrengt.
Ja, das sieht wirklich, es sieht amüsant aus. Also er scheint Spaß zu haben. Das
Sportfotografie, was für Sie?
Nee, ich glaube, dafür mache ich zu wenig Sport, um mich da einfinden zu können. Also ich habe mal eine Boxerin fotografiert, das war eine frühere Freundin. Das fand ich ganz cool, weil es auch so ein persönliches Ding war, aber ich glaube, ich würde mich nicht mit einem Tele irgendwo an den Rand stellen und dann irgendwie im Stadion Fotos machen wollen.
Ja, 35 mm, nicht 85.
Damals hatte ich noch nicht die 35, okay. Aber heute würde ich es wahrscheinlich mit dem 35er fotografieren.
Das zweite Bild, ein Bild vom Rucksack, das Bild eigentlich vom Rucksack des, wie sagt man?
Attentäters
in Ansbach. Hätten Sie in so einer Situation, wenn Sie die Kamera dabei hätten, sind Sie da Fotografin? Also ist das eine Situation, wo Sie sagen, okay, da könnte ich mir auch vorstellen, eine Reportage spontan zu machen, oder ist das so?
Ich glaube, das ist wieder der Punkt, über den wir vorhin schon gesprochen haben, dass ich, glaube ich, vom Themen her nicht so Lust hätte, diejenige zu sein, die halt so negative Themen fotografiert. Also ich finde es auf eine Art wichtig, dass es sowas gibt, aber ich glaube, ich würde nicht die Person sein wollen.
In diesem Bild ist so ein Flatterband, so ein rot-weißes Band, was vorne durchgeht. Man sieht so sehr verschwommen und sehr grobkörnig links so Blumenkübel, die total angeschnitten sind. Eigentlich sieht man nicht viel auf diesem Bild. Hat es überhaupt irgendeinen Sinn, so ein Bild zu haben?
Ja, den emotionalen wahrscheinlich, obwohl man sich dann halt oft fragt, ob man das überhaupt möchte. So ein wahnsinnig trauriges Ereignis, ob man das so festhalten möchte. Also es ist ein schwieriges Thema. Ich weiß auch selber gar nicht so genau, wie ich dazu stehe, muss ich sagen.
Wir machen mal ein lustiges Bild. Und zwar ist es ein Bild, das der israelische Ministerpräsident gepostet hat, aus seiner Suite heraus, ein Pokémon-Bild. Pokémon Go. Ein wildes Mauzi, glaube ich. Und er hat dazu geschrieben, call the security.
Ja, das finde ich auch sehr lustig. Also ich zock das selber nicht, aber so diese Bilder habe ich ja schon mehrfach gesehen, da gibt es ja auch noch 1000 andere im Internet und darüber lache ich auf jeden Fall auch.
Kann man sich schon mal geben.
Ja, schon, auf jeden Fall.
Dann haben wir ein sehr ikonisches Bild, das Bild aus dem Kanye West Musikvideo Famous, wo famous people, also bekannte bekannte Persönlichkeiten in einem sehr, sehr langen, weiß drapierten Bett liegen.
In einem sehr, sehr breiten Bett, ne? Die liegen alle nebeneinander.
Also hier haben wir George Bush.
George W. Bush.
Donald Trump unter anderem. Das soll Rihanna sein. Taylor Swift, Kanye und Kim. Mein Popkulturwissen ist zu wünschen übrig. Bill Cosby. So ein Bild könnte man sich doch eigentlich in Ihrem Portfolio auch vorstellen, oder?
Glückliche Menschen.
Glückliche Menschen, die schlafen.
Also es ist wahrscheinlich vom Setting her sehr kompliziert, weil man ja sehr weit oben sein müsste. Aber ansonsten, also mir gefällt das Bild auf jeden Fall, weil ich finde es irgendwie ästhetisch ganz schön mit diesen unterschiedlichen Hautfarben. Ja.
Ist natürlich eine Provokation.
Also ja, schon.
Vor allem, dass Taylor ja dort direkt daneben liegt, wurde ja wieder als Provokation.
Kenne ich mich wahrscheinlich zu wenig aus.
Ist auch wirklich vollkommen egal. Die Sache ist, dürfen Bilder provozieren? Vielleicht, und würden Sie auch ganz gerne vielleicht mal Bilder produzieren, die provozieren?
Oh, schön.
Ja, schon. Also mir gefällt das, mir provozierende Bilder anzusehen. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwann schon. Also vielleicht mache ich auch mal sowas, mal schauen.
Das letzte Bild ist wenig provozierend. Es ist ein Bild von Thibaut. Er hat dort einen Bücherschrank in Nürnberg abgelichtet. Man sieht seinen Schatten, man sieht sein Fahrrad am Bücherschrank irgendwo in Nürnberg. Vielleicht willst du es ausführen? Wollen Sie es ausführen?
Ja, neben der Ägidienkirche in der Nürnberger Altstadt. Ich bin extra hochgefahren, habe mein Fahrrad da dran gelehnt und habe mich selber und diesen Bücherschrank fotografiert.
Das Licht ist schön. Wie könnte man das für Instagram vielleicht noch verbessern? Irgendwelche Tipps vielleicht jetzt direkt von der Fotografin?
Oh Gott, schwierig, keine Ahnung. Es kommt wahrscheinlich auch drauf an, was du dazu schreibst. Und
oh, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Was mit Herzen?
Also ich wüsste jetzt so, würde ich wahrscheinlich nicht verstehen, was du mir damit sagen möchtest. Außer, dass dieser Bücherschrank sehr schön ist.
Ich glaube, viel mehr steckt da gar nicht dahinter.
Okay.
Vielleicht dann doch treffen.
Reicht es nicht. Schade.
Das waren die Bilder des Sommers im Popfeuilleton. Und das war auch das Interview mit Alina Schässler. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können Alina folgen und stalken im Internet, wie sie sagen würde, in ihrer Bewerbung hat sie es gesagt, auf instagram.com/alinaschessler zusammengeschrieben und ihre Webseite ist alinaschesslerdesign.de. Frau Schässler, vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, danke für die Einladung.
Geben Sie auf sich Acht und tschüss.
Tschüss.
I got to keep on pushing. I can't stop now. Ooh, hallelujah. Hallelujah.
Das war Okay Kaya, die Keep on Pushing zu Gehör brachte. Warum das ganze Geschiebe? Haben Sie das verstanden?
Nein. Nein, das würde ich mit Nein beantworten.
Es ist noch Zeit.
Für den Seitensprung in die Kulturgeschichte.
Genau, nicht einschlafen.
Nein, wir lassen uns Zeit für den Seitensprung in die Kulturgeschichte.
Der Abschlussbetrachtung von Manuel Fritsch, der für uns Anekdoten über Personen der Zeitgeschichte zusammenträgt. Personen also, die Lust auf ein kurzes Abenteuer hatten. Eine Rubrik ist das voll von untreuen Arbeitnehmern und heute auf dem Lehrplan Verleger als Zuhälter. Wir bitten um Ruhe.
Ich meine, aus vielen Gründen ist die Situation außer Kontrolle geraten. Ich war aufgewühlt, hatte getrunken und das Unwetter...
Nach Gründen zu suchen.
Das mache ich auch gar nicht. Ein Augenblick der Leidenschaft, aber wir sind doch beide an andere gebunden.
Ja. Verleger sind sagenumwobene Halbwesen. Nicht der Literatur, aber auch dem Business nicht angehörig, fristen sie ein Dasein weit ab des Glanzes ausgedehnter Lesereisen. Und bittere Armut erzeugt bei ihnen, anders als bei ihren Schützlingen, nicht den bohemhaften Reiz des Avantgardisten, sondern setzt sie dem Spott der Kollegen aus. Für den Autor dagegen ist sein Verleger wie eine Nabelschnur, die jenen, der nur von Zigarettenrauch und Tinte zu leben vermeint, mit ganz materiellen Nahrungsmitteln versorgt, von denen jeder Schriftsteller abhängig bleibt. Papier in all seinen bedruckten Varianten. Der Schriftsteller und Kritiker Fritz Radatz hat die Tätigkeitsbereiche des Verlegers einst präzise bestimmt. Er hat Vater und Mutter, Amme und Zuchtmeister, Gläubiger und Fordernder, Duellant und Sekundant, Beichtvater und Ministrant, Heiliger und Hurenbold zu sein. Mehr nicht, das, so Radatz, sei sein Job. Manchem Verleger reicht solch beschränkter Handlungsspielraum nicht aus, heute, wo man sich an allen Ecken und Enden selbst verwirklichen soll. Und so stürzen sich Verleger ab und an in Abenteuer, die mit einem ehrenhaften Beruf nicht mehr viel am Hut haben. Wie die beiden Verleger Sebastian Wolf und Leif Greinus von Woland und Quist. Sie bringen ein Buch unter dem Titel »Die schönsten Wanderwege der Wanderhure« heraus. Das Buch hat nicht viel mit besagter leichter Dame zu tun, sondern mehr mit dem Streit zwischen Autor und Realität. Dennoch klagt der Großverlag Drömer Knauer, der eine recht erfolgreiche Serie historischer Romane über die Wanderhure herausgebracht hat. Erfolgreich soll hier heißen, von Sat.1 verfilmt. Die Wanderhure, so klagt er, das sei sein Produkt. Da das Edelrotlicht des Klägers Knauer für den einfachen Mann bzw. Verlag nicht erschwinglich ist, standen unsere Verleger Wolter und Greinus vor einem Problem. 10.000 Euro verschlingt der Prozess, für die Berufung soll noch einmal so viel draufgehen. Auf der Suche nach Geld nehmen sich die beiden beherzt das Streitobjekt zum Vorbild und beschließen, einen Abstecher in das älteste Gewerbe der Welt zu wagen. Sex sells, schauen wir also genauer hin. Um an die dringend benötigten Mäuse zu kommen, schickten die beiden ihren Autor anschaffen. Über startnext.com konnte man sich Julius Fischer, 32 Jahre, 90-150-90, blond, mieten. zum Wandern in der sächsischen Schweiz oder gar für Hausbesuche, anrüchige Lesungen im eigenen Wohnzimmer. Für den kleinen Geldbeutel gab es Gadgets wie Widmungen, Abendessen und Dankeschöns. Und so betätigen sich unsere beiden Verleger hier ganz nebenbei nicht als Huren auf Wanderschaft, sondern als Zuhälter auf Zeit. Im Neusprech 2.0 nennt man das Crowdfunding. Letztlich sollte ihr Ausrutscher glimpflich ausgehen. Sie gewannen in zweiter Instanz gegen den Verlagsriesen. Und auch wenn ihr Crowdfunding sagenhafte 14.669 Euro einbrachte, kaufte niemand die Wohnzimmerlesung für 750 Euro. Trotz seiner Selbstanpreisungsvideos blieb Fischer das Schlimmste erspart. Seine Leser stehen eben eher auf Kuschelliteratur, konkret Widmungen und Jutebeutel. Für die harte Körperlichkeit sprangen am Ende seine Verleger ein. Die romantischen Abendessen mit ihnen fanden reichlich Abnehmer. Manchmal muss ein Verleger eben Zuhälter und Hure zugleich sein.
Merci, Manuel. So, Dede, das soll es gewesen sein für heute. Wir sind am Ende dieses Ausflugs auf The Other Side. Merci an die ganze Mannschaft.
Moritz Hartmann zum Beispiel. Moritz Hartmann. Ja, und dann Moritz Hartmann.
Und dann Moritz Hartmann. Die Sendung, Divo.
Die Sendung kann man jederzeit nachhören auf www.popfeuilleton.de, wenn man Feuilleton schreiben kann. Oder abonnieren bei iTunes, bei Spotify, bei Ihrem Podcast-Client der Wahl. Wir haben auch eine Facebook-Seite und einen Instagram-Account, den wir ja anders als Alina ein bisschen vernachlässigt haben in letzter Zeit.
Geben Sie auf sich Acht. Salut et Fraternité. Wir hören uns am 24. September wieder. Und bis dahin gilt eine einzige Maxime. Niemals, niemals locker lassen. Ciao.
Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein, okay, Entschuldigung. Ist möglich, oder? War nicht live? Okay, gut. Okay, also.